Humorexpertin fragt Führung.
Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar.
Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
Ich habe heute das Vergnügen, mit Anke Haferkamp zu sprechen. Hallo, Frau Haferkamp.
Hallo.
Anke Haferkamp ist Referentin für Vertriebsführung und Coaching an der Sparkassenakademie Bayern.
Ich bin eben für den Themenbereich Vertriebsführung, Vertriebscoaching zuständig und gerade so mein Steckenpferd ist, vor Ort zu sein, einmal die Vertriebsführungskräfte im Coaching zu begleiten, also entweder bei Teamzusammenlegungen oder bei strukturellen Veränderungen oder bei Führungsthemen allgemein, oder es hat jemand sich weiterentwickelt zu einem Vertriebscoach, so dass man sagt, oder wenigstens das Instrument Coaching noch zu professionalisieren. Mhm. Und da bin ich dann auch vor Ort. Und jetzt kam ich gerade von einem Einsatz, wo wir auch 2 Tage Führungskräfte-Workshop gehabt haben für eher die alten Hasen, um da einfach auch wieder einen Blick über den Tellerrand zu vollführen sozusagen.
Und da wurde auch geschmunzelt, auch gelacht.
Ich habe sogar an Sie denken müssen. Es gibt ja so eine Wahrnehmungsübung mit dieser Basketballmannschaft. 3 sind weiß angezogen, 3 Frauen sind schwarz angezogen. Ja. Da läuft dann ein schwarzer Gorilla durchs Bild. Und wenn man eben die Aufgabe hat, nur die Weißen zu beobachten, dann sieht man
den schwarzen Gorilla
nicht. Mhm. Und das Witzige war, dass es waren die Hälfte haben den Gorilla gesehen. Es waren die Männer und die Frauen haben den Gorilla nicht gesehen. Und es hat sich durch das Seminar gezogen, dass jedes Mal, wenn die Frauen vielleicht gerade nicht da waren, dann haben die Männer gesagt, die suchen gerade den Gorilla.
Also, sind noch auf der Suche nach dem schwarzen Gorilla.
Ja, genau. Und da habe ich wieder dran denken müssen, dass Humor einfach, egal auch wenn es aus einer Übung kommt, die auch wichtig ist, die wir verarbeitet haben, aber dass Humor unheimlich die Atmosphäre lockert, einen zusammenführt und man einfach auch ganz schnell wieder ins Thema reinspringen kann.
Sie arbeiten viel mit Führungskräften, erlebe auch ein ganz buntes Humorbild bei Ihren oder auch bei Führungskräften anderer Unternehmen. Wie erleben Sie das?
Ich bin ja jetzt auch schon sehr lange dabei und ich erlebe schon einen Unterschied. Also ich habe jetzt sogar das Gefühl, dass die Führungskräfte es brauchen, also dass es sogar wichtiger wird, dass sie auch merken, dass es wichtig ist, mit Humor Dinge zu sehen, dass sie eher auch Lust haben zu lachen. Das hört sich jetzt komisch an, aber es ist es was mit Seriosität, weil ich im Bankenbereich unterwegs bin, ja oder nein. Ich finde, es hat mit Seriosität nichts zu tun, sondern ich habe eher das Gefühl, es wird jetzt eher gebraucht. Und die Führungskräfte merken auch, dass sie an ihre Mitarbeiter besser mit Humor rankommen und dass es nichts damit zu tun hat, dass man jetzt zu lapidar ist oder zu keine Kompetenz hat oder wie auch immer. Also, und das erlebe ich, dass die da mutiger sind, dass sie mehr Spaß haben und auch mehr Spaß haben wollen und die Mitarbeiter ja auch.
Mhm. Und das würden Sie sagen, war früher anders von der?
Ich habe das Gefühl, dass es früher anders war, weil sich ja auch die Führungsstile verändern. Mhm. Also wenn man ganz früher, wenn ich dann noch an mein Praktikum denke, da war eher so der autoritäre Führungsstil ein Thema und ich finde, es ist meine Ansicht, wir haben nicht so viel gelacht, wie wenn sich auch die Führungsstile verändern. Dann ging es zum kooperativen Führungsstil, wo man viel näher beim Mitarbeiter war, kollegial. Jetzt sind wir im Agilen, wo wir ja wirklich das Team laufen lassen und die Mitarbeiter eher mal laufen lassen, in die Eigenverantwortung bringen. Und da ist irgendwie mehr Raum für Humor.
Mhm. Na, und ich finde auch, man weiß natürlich auch so von unserer Trainerseite mehr, ja, ich komme ja auch aus dem Pädagogischen, aus dem Therapeutischen und in den 80er Jahren war ja Humor auch wirklich verpönt, ja, es war nicht gewünscht, mit einem Klienten oder in einer Beratung Humor einzusetzen, weil man fand es viel zu persönlich, man fand es viel zu wenig neutral. Also ich finde natürlich auch sehr bereichernd, dass man viel mehr weiß, ja, den Humor als Instrument kennenzulernen. Also erstmal auf der einen Seite natürlich auch, was, was ihren, was sie ihren Arbeitsalltag, also in der Selbstfürsorge, ne, das beschäftigt sie ja, ja auch viel in der Sparkassenakademie, also selber den Job gut durchzuhalten, aber auf der anderen Seite auch wissen wir viel mehr über Humor als Instrument für die Mitarbeiter und für die Führungskräfte. Also es ist ja nicht jetzt nur ein Führungskräftetool, sondern zu sagen, wir wissen Beschämenden von frechem Humor auch zu unterscheiden. Sie können, man kann in Humor tiefer eintauchen. Also ich habe auch das Gefühl, wir wissen viel mehr und können das dann eben auch als Führungskräfteinstrument besser nutzen.
Absolut, absolut. Und ich glaube aber, es braucht eben dieses Thema, dass man mehr Mut dazu jetzt hat und man sagt, es ist auch wichtiger geworden. Ich habe das Gefühl, es ist wichtiger, weil wir in einer extrem schnelllebigen Zeit leben, extrem viel, also gefühlter Druck, Leistungsorientierung, und aber da ist es wichtig, zwischendrin eben auch zu feiern, zu lachen und sich dessen bewusst zu werden, wie toll wir einfach mal unterwegs sind.
Ich habe mir das Interview mit Ihnen gewünscht, weil wir vor vielen Jahren schon zusammengearbeitet haben und auch immer wieder, wenn wir uns live treffen, ich so feststelle, es ist total schön, Ihnen bei der Arbeit zuzugucken, wenn Sie zu unserer Führungskräftetagung jetzt letzten Herbst, Sie reinkommen, Sie bringen einen schönen Schwung rein, Sie sind eine ganz charismatische, aber auch so, Sie machen den Führungskräften viel Lust, sich auch auf neue, mit neuen Themen zu beschäftigen. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie so eine gute Energie in Gruppen reinbringen? Also
interessanterweise, ich komme ja aus dem Sport, also ich habe ja lange Turnier getanzt und habe dann eben da auch die Trainerausbildung gemacht, weil ich immer schon gesagt habe, ich möchte Menschen über etwas begeistern und sich da dann auch ganz früh angefangen habe, da in die Trainings zu gehen, in Gesellschaftskreise und also die Menschen von Tanzen zu begeistern, habe ich gemerkt, wie das super funktioniert und wie die manchmal mit einer, sage ich mal, Flätsche reingekommen sind, jetzt müssen wir mal eine Stunde tanzen, und aber total begeistert wieder rausgegangen sind und wie viel Spaß wir einfach auch hatten und wie ich aber über diese Lockerheit, über das Tanzen und über den Spaß, wie die sich dann auch gelockert haben. Und dadurch bin ich dann eher auch in das Thema, ich möchte in die Weiterbildung gehen, ich möchte Menschen begleiten und begeistern von Themen. Und das habe ich dann weitergegeben. Und dann, je länger man in dem Job ist, desto eher merkt man, okay, so weit kannst du gehen und so weit kannst du nicht gehen. Aber ich lache eben auch gern. Also das ist ein Thema, das habe ich mir jetzt nicht angeeignet, weil ich sage, das begeistert Menschen, sondern es ist einfach so, weil es mir selber wichtig ist, weil ich einfach selber Spaß haben möchte. Und manchmal sage ich auch meinen Seminarteilnehmern, Leute, ich will jetzt aber mal Spaß haben. Ich weiß nicht, wie es geht.
Und waren Sie zu diesem Zeitpunkt schon bei der Sparkasse?
Nee, ich war da erst noch in der Ausbildung. Ich habe ja erst bei der im Volksbankbereich, also ganz normal meine Banklehre gemacht, war noch ein bisschen vor Ort und habe dann studiert und habe das dann ab dieser Ausbildung habe ich dann auch wirklich nebenher immer Unterricht gegeben, Tanzunterricht gegeben. Das mache ich jetzt auch über 30 Jahre ist es jetzt.
Wahnsinn.
Und dann bin ich, und wahrscheinlich ist es dadurch auch gekommen, dass ich gesagt habe, ich will oder ich möchte gern in diesen Weiterbildungssektor gehen, Personalentwicklung gehen. Ich finde, Humor, man kann sicherlich Themen trainieren, was wir auch machen. Aber es ist sicher auch ein Thema, wie beim Tanzen, wie bei Themen. Es liegt, kann auch in einem liegen. Und dann sagt man, ich nutze es und kann mich daran weiterentwickeln.
Das wäre so meine Frage aus heutiger Sicht. Würden Sie sagen, Sie machen das intuitiv oder Sie machen es mit Absicht oder vielleicht sogar beides? Also Sie wissen, dass Humor die Gruppe entspannt. Ist es was Sie sehr bewusst machen, wo Sie sagen, Sie gehen spontan auf was ein oder Sie haben eine Geschichte im Gepäck, bei der Sie wissen, dass eine gewisse Lockerheit ist? Ist das?
Also wirklich beides. Intuitiv, da habe ich manchmal dann auch Erlebnisse, wo ich sage, war das jetzt so gut? Also weil ich dann so spontan bin, dass der Einzige, der lacht, ich bin.
Okay.
Dann war's. Dann sage ich, naja gut, wenigstens einer findet es lustig. Und dann lachen sie schon auch.
Und das ist ja auch schon wieder eine Offensichtlichkeit, die man gut übertreiben kann.
Ja, genau. Aber dann ist es, also ich mache sehr viel intuitiv. Aber auch, wenn ich merke, irgendwas ist, dann dann kommt es schon. Also ich suche nicht verkrampft nach Humor, sondern dann wird mir das einfach bewusst, die Gruppe braucht was und dann fällt mir schon irgendwas ein. Also dann merke ich aber, ich sollte so die Spitze nehmen oder was übertreiben. Meistens ich übertreibe dann irgendwas, ziehe es ins Lächerliche oder so, dass es aber dann eben die Sache oder vielleicht mich, das mache ich sehr gern, dann über mich ein bisschen Spaß, weil dann kann ich auch niemandem wehtun, weil die meisten kenne ich ja dann noch nicht so gut, genau, dass ich sagen kann, ich kann da jetzt einen Witz über jemand machen. Kleine Anekdote fällt mir jetzt ein aus einem Seminar, wo auch eine Führungskraft. Meistens sind jetzt Führungskräfte ja auch sehr hilfsbereit und sagen dann immer einem Mitarbeiter gleich, naja, wie kann ich dich unterstützen? Und wir haben in dem Seminar wirklich trainiert, dass das nicht die Frage ist, die gleich am Anfang kommen sollte, wenn man Mitarbeiter begleitet, sondern eigentlich als Viertes. Also zuerst soll natürlich kommen, was wirst du tun? Also was wird dein erster Schritt sein? Ja. Und das hat uns die 2 Tage begleitet, weil jedes Mal habe ich ihn drangenommen. Und wie ist dann die Frage? Also Und das war lustig.
Und er sagt, ich frage nicht, Burner. Wie kann ich Ihnen helfen? Das ist genau. Dass es so ein Running Gag wurde.
Richtig. Ja. Und da wusste ich aber auch nach einer ersten halben Tag, ich kann ihn nehmen. Also er hält es aus, er fühlt sich da nicht angegriffen, sondern findet es eher lustig. Genau, sowas nutze ich dann gern, um dann die Gruppe dann auch einfach ins Lachen zu bringen. Ja. Aber auch, um eben was festzusetzen. Der wird es jetzt nie wieder vergessen. Mhm. Und die Gruppe aber auch nicht. Weil die werden immer dran denken, wenn sie sagen, wie kann ich dich unterstützen, werden sie immer an denjenigen denken und sagen, das war wahrscheinlich zu früh. Ja.
Und die Erfahrung habe ich bei vielen Referentinnen, bei vielen Trainern, aber auch bei einigen Führungskräften, dass sie so intuitiv merken, Humor lockert die Atmosphäre. Mhm. Und dass sie dann irgendwann anfangen, absichtlich, also sie sagen oft, das ist ihre Intuition, aber sie machen es ja tatsächlich mit Absicht, eine Übertreibung oder eine Spitze, ne? Was auf meine Kosten, also das finde ich ja schon sehr bewusst eingesetzten Humor, weil ich weiß, die heitere Atmosphäre erzeugt Lerntiefe, ja, das verankern sich Dinge, die würden sich ohne Humor gar nicht so verankern, und das klingt für mich schon nach einem sehr wichtigen Instrument, eben auch in der Weiterbildung, in der Ausbildung, völlig egal, ob Mittelständler oder ob großer Konzern.
Was ich auch gern sage, ist, es muss Emotionen auslösen, sonst bleibt es nicht. Alles, was Emotionen auslöst, bleibt. Sie können über mich lachen, sie können sich über mich ärgern, aber wir brauchen die Emotionen, weil sonst bleibt es im Gedächtnis nicht und sonst bleibt kein Bild. Und schön ist natürlich, wenn sie sich nicht über mich ärgern, sondern wenn sie dann einfach mitlachen und Bilder entstehen. Ja. Das ist natürlich ein schöneres, eine schöne Emotion dann auch.
Sie müssen sich von sich selber auch nicht alles gefallen lassen.
Viktor Frankl.
Viktor Frankl, genau. Genau. Ein geschätzter Therapeut, der auch viel mit Perspektivwechseln gearbeitet hat. Also inwiefern haben Sie viel natürlich mit den Führungskräften zu tun, um sie einzuladen, auf sich selber zu gucken? Also das ist ja tatsächlich, Führungskräfte gucken ja viel auf Mitarbeiter. Wenn ich jetzt sage, sie müssen sich von sich selber auch nicht alles gefallen lassen, dieser humorvolle Blick auf mich selber, auf mein Können, auf meine Schwächen.
Extrem. Also Feedback war jetzt wieder von den 2 Tagen. Ich habe noch nie so viel Selbstreflexion betrieben wie in den 2 Tagen. Also mir ist schon bewusst, dass die Menschen an sich, also ich glaube, das ist jetzt nicht Führungskräfte spezifisch, sondern man nimmt sich nicht die Zeit, um sich selbst zu reflektieren und um vielleicht auch zu schauen, wo bin ich, wo brauche ich aus den psychologischen Grundbedürfnissen, wie bin ich da aufgestellt, wie geht's mir mit der Bindung im Geschäft, wie geht's mir, also solche Themen, die einfach dazugehören und für die Psychohygiene und aber auch, um einfach auch leistungsfähig zu sein. Das mache ich sehr viel. Also ich versuche immer wieder in den Seminaren genau die Themen auch mit reinzunehmen, weil die Führungskräfte oder auch Manager, weil die oft sich selbst ja gar nicht mehr so fühlen, so spüren. Mhm. Und wie sollen sie, wenn sie sich selbst nicht spüren, wie sollen sie denn empathisch sein? Ja. Wie sollen sie denn für ihre Mitarbeiter da sein, wenn es denen wirklich schlecht geht, wenn es Anzeichen gibt, dass irgendwas nicht passt? Also da ist es wichtig, eben bei sich selbst zu sein. Und das verliert man natürlich in den Situationen, in denen die sich bewegen, also mit dem Druck von oben, von unten und überall wird gezerrt. Und oft habe ich ja mit Führungskräften zu tun, die einfach in der Mitte sind, also wie Geschäftsstellenleiter, Filialleiter, die einfach auch von oben natürlich noch ihre Vorgaben haben, was auch okay ist. Aber und nach unten ihre Mitarbeiter schützen und sich selbst einfach irgendwo dann vergessen. Und Das ist ein ganz, ganz wichtiger Part, mhm. immer wieder.
Und ich mache auch die Erfahrung, dass wenn man natürlich neue Modelle oder neue Konzepte, ne, wenn ich mit Führungskräften mhm. zum Antreibermodell oder zu Schulz von mhm. Thun, die Kommunikation mhm. mit dem inneren Team, das sind ja auch mhm. erstmal, also umgangssprachlich gesagt, sehr abgefahrene Konzepte, wo Führungskräfte auch schnell sagen, oh mein Gott, wo will sie denn jetzt mit uns hin?
Richtig.
Und ich mache so die Erfahrung, wenn das dann auch humorvolle Dialoge mit sich selbst sein dürfen, ja, oder ich auch dieses Antreibermodell mit Übertreibung oder mit einer lustigen Geschichte begleite, dann sind sie viel eher zugänglich zu einem neuen Modell, also einfach auch zu neuem Wissen, bereiter, was Neues zu lernen, sich mit etwas zu beschäftigen, was sie so noch gar nicht auf dem Schirm hatten, ja, oder was eben auch Widerstände auslöst, also sich
Richtig.
Damit sich selber zu beschäftigen, und so mancher bereit ist oder offener oder da eine andere Gewohnheit hat und mancher natürlich da auch Widerstände hat und auch die lassen sich aus meiner Sicht leichter nehmen mit einer liebevollen Übertreibung.
Das absolut und es kommt nicht so rüber, Leute, das ist meine Wahrheit und die habt ihr jetzt nur mal zu schlucken, sondern es gibt ja eben nicht die Wahrheit, aber ich kann natürlich nur Angebote machen und die eben, wie sie sagt, liebevoll oder eben auch humorvoll und dazu sagen, mein Gott, es ist jetzt nicht der Gral, also, aber es ist was unterstützen, was helfen kann und wenn man da natürlich dann auch spaßig mit umgeht und trotzdem die Tiefe bewahrt, ich glaube, dass man nicht abdriftet in diese Albernheit, da durfte ich auch immer wieder Versuche starten, dass ich merke, hoppsa, dadurch, dass ich natürlich auch sage, Leute, wir wollen hier diskutieren, wir wollen Spaß haben, dass ich dann auch einfangen muss. Also es hat sicherlich auch was mit Kompetenz zu tun, dass wenn ich sehr humorvoll unterwegs bin, egal ob im Training oder als Führungskraft, muss ich aber auch auf der anderen Seite sehr klar sein, zu sagen, und jetzt ist gut, jetzt ist Schluss mit lustig. Weil jetzt gehen wir aus der Wertschätzung raus, jetzt wird's albern, jetzt überfahren wir Menschen, jetzt ist gut. Und ich glaube, das ist wichtig, das muss man dann auch wiederum lernen.
Das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen, was braucht denn aus Ihrer Sicht eine Führungskraft, aber auch ein Trainer, eine Trainerin, eine Referentin, um Humor machen zu dürfen? Ja, das Erste, was Sie ja schon gesagt haben, ist, es braucht eine Klarheit, also A, aus dem Albernen auch wieder zurückführen zu können, auch den Punkt zu finden, wo man sagt, das war genug Humordosis.
Genau.
Und was Sie aber auch jetzt eben sagten, ist, es braucht eine Klarheit, wo die Führungskraft hin möchte. Was würden Sie noch sagen, was braucht eine Führungskraft oder auch ein Referent, um Humor auch immer wieder kontinuierlich einsetzen zu können? Was braucht er denn noch?
Naja,
um ernst genommen zu werden.
Ja, eine Kompetenzvermutung, die sich dann hoffentlich...
Nicht nur eine Vermutung, hoffentlich.
Ja,
eine Kompetenz, wir gehen von Kompetenz aus.
Absolut.
Fachwissen, Expertise, genau.
Am Anfang braucht man eine Kompetenzvermutung, weil da wissen wir es ja noch nicht, genau. Und dann geht man rein und sagt, naja, die wird schon können. Und wenn man dann sieht, die kann es, dann ist alles gut. Ich glaube, es ist wichtig, sich klar und man sollte im Thema sattelfest sein. Man sollte sich selbst eben da auch gut kennen und man sollte auch über sich selbst lachen können. Das ist so wichtig, weil wenn ich Humor austeile und kann selber nicht über mich selbst lachen, und wenn ich mich selbst zu wichtig empfinde, dann kommt der nicht an, dann ist der blöd.
Ja.
Also ich glaube, da brauchen wir auch so diese Lockerheit.
Oder dann löst er schnell nicht mehr Entspannung aus, sondern dann führt er schnell eher zu mehr Widerständen, wenn ich nur austeile und nicht einstecken kann. Ja.
Da gibt's ja diesen schönen Spruch von der Shirley MacLaine, wenn man über sich selbst lachen kann, hört man nie auf, sich zu amüsieren.
Das ist auch schön.
Und das finde ich so schön. Ja. An den muss ich auch immer wieder denken, weil ich denke, ja, genau, wenn dir was passiert, dann lach drüber, weil das ist ja für die Menschen auch so wichtig, zu sehen, wie andere damit umgeht und da Vorbild zu sein.
Ja.
Und da merke ich auch die Führungskräfte, da ist es wichtig, dass sie da Vorbild sind. Auch mit Themen wie, früher hat man gesagt, der muss frühzeitig da sein, der Erste im Büro, der Letzte, der geht. Das sind auch so Sachen, ja, oder eben zum Lachen in den Keller gehen. Also das ist alles, das wird überholt und das finde ich schön. Also wir weichen da Grenzen auf.
Wir verändern auch Führung.
Ja. Ja, genau.
Oder
genau,
auch Führungsgrundsätze, ne? Zu sagen, es ist kein Zeichen von guter Führung, morgens der Erste und abends der Letzte zu sein, sondern in einer kurzen Zeit effektiv zu arbeiten und dann auch die Kinder von der Kita abholen zu dürfen, auch als hochrangige Führungskraft. Ja, also auch das ist ja für mich eine Vorbildfunktion. Aber das ist für unsere Führungskräfte in den Humorseminaren auch immer wieder Thema, diese Mischung aus Seriosität und Humor, wo ich sage, Humor ersetzt nicht eine Kompetenz als Führungskraft. Ja, Humor ersetzt nicht Expertise, das will Humor auch gar nicht.
Ich glaube auch, wenn man Humor einsetzt, ist auch sehr wichtig, empathisch zu sein, einfach sofort zu spüren, wie kommt's an, habe ich jetzt übertrieben, muss ich mich entschuldigen, muss ich was zurücknehmen?
Was ist mein humorvoller Fingerabdruck? Also was mache ich, damit andere Menschen lachen? Was mache ich, wann bin ich komisch? Ja, wann amüsieren sich andere Menschen auch über mich, auch als Führungskraft oder als Trainerin oder als Referentin? Wenn ich möchte, wie kann ich davon mehr machen? Ja, also auch wie kann ich es weglassen oder wie hole ich es wieder, wie Sie vorhin sagten, ich muss es auch wieder zurückholen können. Wenn ich den Quatsch ausgelöst habe, muss ich tatsächlich auch wieder den Quatsch lassen können. Und das macht eben aber auch jemand, der einen sehr ruhigen Humor hat, der muss erstmal viel mehr machen, damit die Leute so aus der Rolle fallen. Ja, jemand, der extrovertierter ist und sehr körpersprachlich, der muss viel weniger machen und früher aufhören und dann die Leute wieder, dann die Teilnehmer auch wieder zurückholen, ja, oder die Mitarbeiter im Meeting dann wieder zurückholen. Humor in einer Krisenzeit, also ich erinnere mich noch vor inzwischen glaube ich 7, 8 Jahren, ich hatte einen Bandscheibenvorfall, erstmal 3 Monate Schmerzen, 4 Monate so mittelhandlungsfähig, ja, musste natürlich irgendwann wieder arbeiten, so da ging mir mein Humor natürlich, also das ist Flöten. Ich finde aber interessant, wer holt einen da wieder raus? Also ich erinnere mich noch, ich bin mit einer guten Freundin zum Arzt gegangen, ne, und ich konnte natürlich kaum laufen und sie nahm mich so unter den Arm und sagte, so Frau Paschulke, ja, in wenigen Metern sind wir beim Arzt. Und wenn man das mit einer älteren Dame macht, ist das wahrscheinlich weniger witzig als in meinem Alter, die eigentlich laufen müsste und nicht laufen konnte. Da erinnere ich mich noch, das war schön von meiner Familie, von Freunden, vom Partner in so einer, können sich erinnern, wer sie so aus einer Krise, kleiner oder größere, wie sind sie da humorvoll wieder rausgekommen, oder?
Also ich hatte ja auch mal einen Bandscheibenvorfall und für mich war das auch extrem, weil ich auch über den Körper ganz viel Energie hole. Mhm. Also ich brauche ich brauche meinen Körper, um Energie zu bekommen. Genau. Und es war für mich grauenhaft, mich bewegen zu können. Und da ist mir, einmal ist mir bewusst geworden, dass es, manche Dinge kann man nicht kompensieren mit anderen Dingen. Also man kann teilweise kompensieren, also mit Beziehungen oder mit Gesprächen. Aber gewisse Dinge, also dass wenn der Körper ausfällt, ist es schon ein Teil erstmal weg. Also den kann ich auch nicht kompensieren. Da war immer ein Stück da, wo ich dann einfach immer ständig dran gearbeitet habe. Ich werde dann auch richtig, bleib dann dran, hartnäckig an Übungen, an dem, an dem. Was mir da gut getan hat. Einmal meine Mutter hat auch viel Humor, die ist in Berlin groß geworden, hat so eine Berliner Schnauze, die quatscht dann und macht und tut und das tut dann einfach so gut.
Also auch so ein bisschen so eine Frechheit eigentlich in der Betroffenheit.
Diese Frechheit und einfach auch zu sehen, und das, wenn man auf Reha ist, sieht man andere Menschen, wo noch andere Themen ein Thema sind und wo ich immer wieder gedacht habe, mein Gott, dir geht's doch gut, es wird wieder gut und du bist dran und du kannst es selber machen und ziehe mich selber am liebsten der Grube mit dem, dass ich einfach extrem schaue, was ist gut, für was bin ich dankbar, was habe ich alles. Gut, was ist jetzt, ich überlege gerade, ob da Humor eine Rolle spielt, wüsste ich jetzt gar nicht, aber so diese positive Einstellung, dieses Vertrauen in das um uns rum zu sagen, es wird für was gut sein. Und ich weiß, damals war es für was gut, weil ich habe mich noch nie so mit mir selbst beschäftigt in der Zeit und mir ist bewusst geworden, du musst auch mal den Ball flach halten, du kannst nicht immer auf der Überholspur sein und dich links überholen. Und das hat mir so gut getan, dass ich danach auch Kollegen zu mir gesagt habe, du bist die Ruhe selbst, ich kann mir ja überhaupt nicht mal aus der Fassung bringen.
Ach, spannend, und vielleicht
vielleicht habe ich da dann auch was anders im Humorbereich gemacht. Das weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall habe ich gemerkt, ich war mehr noch bei mir und es ist auch nicht mehr weggegangen. Und dafür war es gut. Mhm. Und das, glaube ich, das hat mir wiederum eine Stärke gegeben, dass ich sage, wenn was passiert, es wird für was gut sein, auch wenn ich es jetzt in dem Moment einfach noch nicht sehe oder auch nicht sehen kann.
wertungsfreie, ne, wenn man nochmal so den Unterschied zwischen Selbstmitleid und Selbstmitgefühl wertungsfrei. Ich habe damals, kann mich auch noch erinnern, so an viele Rückenübungen, und Yoga war tatsächlich was mich durch diese schwierige Zeit wirklich gut gebracht hat, zumal ich auch zwei Yogalehrer habe, die immer auch mit einem Schmunzeln, ja, auch dieses nicht weiter können oder die Übung heute so weit machen, wie man sie kann, und eben auch nicht schon wieder in den Leistungsanspruch zu gehen, es immer gut zu machen, sondern dieses sich angucken, was passiert gerade. Ja, ich habe ja eine Dreiviertelstunde gebraucht, um von meiner Haustür zur Straßenkreuzung zu kommen, und das war so für mich als sehr schneller, sehr dynamischer, eben auch, wie Sie sagen, so als körperlicher Mensch, der gern sich schnell bewegt, der auch sehr selbstbestimmt ist, dieses sich einfach anzugucken und sagen, gut, dann komme ich jetzt halt in einer Dreiviertelstunde nicht von der Haustür zur Straßenecke. Ja, jetzt gucke ich, die Vögel zwitschern, die Sonne scheint.
Genau.
Ich habe sonst nie so viel Zeit für den Frühling, so wahrzunehmen, das schöne Wetter. Also das war mir nicht so klar, dieses Gucken, was ist gerade der Vorteil der bescheuerten Situation, ehrlich gesagt. Ja, und ich habe natürlich immer auch sehr genossen, wenn oder meine Familie oder Freunde gebeten, eben auch nicht zu viel Rücksicht, also schon auch Rücksicht zu nehmen, aber eben auch, so wie Sie sagen, die Schnodderschnaute, ne, oder das Freche nicht zu unterlassen. Genau. Sagen, bitte macht euch lustig, erzählt mir was Lustiges, ich muss hier irgendwie durch den Kram gut durchkommen, ich brauche euren Humor jetzt mehr als sonst, weil ich sonst ja auch viel Humor habe und dann natürlich aber auch es für mich schwieriger war, Humor zu machen, ja, oder ich da erst wieder hinkommen musste. Also der kam schon irgendwann natürlich auch wieder, aber der ging mir halt auch flöten, ja. Ich finde, in so einer Extremsituation geht da mir auch flöten, und das ist ja nicht nur Krankheit, ne, sondern auch mal tatsächlich eine hohe Arbeitsbelastung oder auch die Geburt meines Kindes, ja, fand ich jetzt natürlich nicht so ein Spaziergang und habe mir da auch lange in der Schwangerschaft den Humor behalten, aber so direkt nach der Geburt empfand ich mich auch erstmal als sehr humorlos, ja, einfach weil ich so erschöpft war und so platt, gar nicht, weil es so viel Arbeit war, also dass ich hab auch noch nie viel Arbeit gescheut, aber so dieses einfach nicht leisten zu können, ja, sondern erstmal platt und erschöpft zu sein, was ja auch völlig okay ist, und das einfach so auszuhalten.
Genau, das ist sicher auch wichtig, dass man das für sich so im Laufe des Lebens lernt, dass es gewisse Situationen gibt, wo es okay ist, wenn man mal nicht kann, wo es okay ist, wenn man schlecht drauf ist, wo es okay ist, wenn, und das auch über einen langen Zeitraum mal zu halten, das ist nicht einfach, aber dann trotzdem immer wieder die kleinen Steps zu sehen, wo man sich dann weiterentwickelt, und dieses, also was für mich dieses Urvertrauen in das, was um uns rum ist, das gibt mir schon auch ganz viel Energie. Mhm.
Also vielleicht stärkt das eben auch den Humor, so eine Krisenzeit, indem man eben auch mit einer anderen Ruhe und Gelassenheit dann wieder Humor schöpft, ne? Oder ich finde, es verändert natürlich auch meine Empathie. Wenn ich in der Krise war und da wieder rausgekommen bin und mein Humor wird feinfühliger, natürlich auch gegenüber anderen Menschen, die gerade in einer Krise stecken. Will jetzt nicht nur sagen, eine Krise ist immer ein Vorteil, ja, eine Krise ist auch einfach anstrengend. Stärkt eben oder verfeinert natürlich auch oft Humor, erlebe ich. Bei Menschen, aber natürlich auch bei Führungskräften, ja. Wann ist Humor eine Gefahr? Wann kann man mit der Abwesenheit von Humor gut leben? Also wann finden Sie, Sie hatten es schon ein bisschen angedeutet, ne, das wieder einholen zu können, wenn es zu sehr auf Kosten geht, aber wann finden Sie, ist Humor eine Gefahr?
Gefährlich sicherlich dann, also andersrum, ich setze Humor dann nicht ein, wenn ich merke, ich habe keinen Draht zu dem Menschen, den ich gerade entweder begleite oder im Seminar habe, weil dann weiß ich nicht, wie es ankommt, weil dann habe ich die Welle einfach noch nicht gefunden zu ihm. Die Schwingung, da finde ich dann auch gefährlich, da würde ich es dann auch lassen.
Aber weil Sie vorhin sagten, Sie machen Humor auch schon mit Menschen, die Sie noch nicht so gut kennen, da entscheiden Sie dann ganz schnell, ob Sie einen guten Draht haben. Ne?
Genau, das spüre ich sofort. Mhm. Der kommt rein und das sagt mir auch, er kommt rein und dann ist da was da.
Ja,
und dann merke ich auch, wie er reagiert. Nicht passend, würde ich eher so sagen, ist mir mal aufgefallen, aber auch da ist es lustig. Aber bei anderen, bei jüngeren Generationen, die gewisse Dinge nicht kennen, wo ich einfach, früher habe ich immer gesagt, er hat gar nicht gebohrt. Da konnten die jetzt gar nichts mit anfangen, weil die Werbung schon lange nicht mehr, der hat nicht gebohrt. Das gibt's ja gar nicht mehr groß. Mhm. Ja, also, oder das HB-Männchen geht in die Luft. Ja. da haben die nicht, die haben mich angeguckt mit großen Augen und dann da spinnt die jetzt. Also ja, und dann natürlich was, den Humor zu erklären, das ist blöd.
Ja.
Das ist wirklich blöd.
Die also Engländer werfen uns ja auch vor, dass wir die einzigen, dass die Deutschen die einzigen sind, die den Witz erklären, wenn es keiner kapiert, ja. Der smarte Engländer wartet, bis der till the penny drops.
Das ist einfach blöd.
Ja. Ja.
Ansonsten gefährlich. Gefährlich ist für mich Humor nie.
Mhm.
Wenn man empathisch ist, wenn man sich auf die Situation einlässt, dann kann es in allen Situationen Humor gewinnbringend sein. Auch wenn, jetzt denke ich dran, wenn jemand behindert ist oder also, wo man sagt, da machen wir jetzt lieber keinen Witz drüber, wenn er im Rollstuhl sitzt oder was weiß ich. Nee, warum? Das finden die ja auch gerade oftmals lustig. Mhm. Also wir machen zum Beispiel aus dem Tanzen gibt's ja auch Rollstuhltanz. Wir haben so Spaß auch, ja, wo man dann auch sagt, das kannst du jetzt nicht machen, weil du sitzt, mit vier Beinen lässt sich oder Rädern lässt sich nicht so toll drehen wie mit einem oder so. Ist egal, also, aber die haben einfach auch Spaß. Also von daher würde ich sagen, Humor
ist nicht gefährlich.
Nee, wir können ihn nur, aber das ist ja mit allem so. Wir können alle Dinge einsetzen, dass sie irgendwann richtig fies, gemein oder gefährlich werden. Also auch da habe ich
oder
den Spruch.
Oder Überdosis, ne? Also
eben das mit der Dosis, ob Gift oder Heilmittel, entscheidet allein die Dosis. Mhm. Und da glaube ich, das ist das Thema. Also ich kann das auch übertreiben, Humor, absolut. Ja. Und dann wird es für mich gefährlich, für die Teilnehmer gefährlich, für alle, für die Führungskraft gefährlich, aber wenn ich damit gut umgehe, wie mit anderen Dingen auch, dann ist es toll.
Und ich finde auch eher weniger den Humor gefährlich, sondern ich sehe eher die Gefahr, dass Führungskräfte nicht merken, dass jemand nicht lacht oder dass es jemandem zu viel wird oder dass es jemanden beschämt. Also
wir
müssen sie tatsächlich eher trainieren, weil ihren humorvollen Fingerabdruck zu verstärken, das finde ich oft nicht so die Schwierigkeit, ja, sondern ich habe natürlich Führungskräfte, die sind sehr empathisch, die gucken sehr gut hin und ich habe Führungskräfte, die ziehen sehr ihren Stiefel durch, ja, die machen einfach interessiert sie was sie durchsetzen wollen und wenn sie dann nicht sehen, was für eine Konsequenz für Humor hat, dann kann natürlich das auch gefährlich werden, weil sie auch gegen Wände laufen und sie merken das nicht. Das ist aber dann eine Empathiefrage und das ist ein Empathietraining. Da muss ich gar nicht so viel den Humor trainieren, sondern da muss ich viel stärker die Empathie trainieren.
Ja, genau.
Hab einen Artikel von der Führungskraft gelesen, ich weiß leider gar nicht mehr, wie die Dame hieß, aber ein schöner Satz, den sie formulierte, war, ich bin ein sehr humorvoller Mensch, ich kann aber auch mit der Abwesenheit von Humor gut leben.
Es kommt drauf an, wie lange und warum.
2 Minuten und 5 Sekunden kann ich mit der Abwesenheit von Humor leben.
Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum ich ohne Humor leben sollte. Also ich kann ohne Abwesenheit, die Frage würde ich mich gar nicht stellen.
Ja.
Für mich heißt auch nicht, dass wenn ich nicht humorvoll bin, dass der Humor abwesend ist.
Okay.
Weil wenn für mich was abwesend ist, also wie beim inneren Team, dann würde ich es ausschließen.
Ja.
Dann hätte ich Schwierigkeiten, ihn wieder in das Team zu integrieren, den Humorvollen. Der Humorvolle ist immer dabei, nur er sagt einfach mal, er tritt nach hinten und sagt, das gucke ich mir mal an. Jetzt gerade werde ich nicht gebraucht oder jetzt gerade ist es einfach nur angenehm, vor sich hin zu gucken. Also von daher, ich finde, Humor ist ein Teil von einem. Der Humorvolle in einem drin und der meldet sich mal und der meldet sich mal nicht, aber er ist nicht.
Also
so
würden
abwesend.
Gar nicht von der Abwesenheit sprechen. Also
nee, gar nicht.
Die Frage ist sofern ungünstig, weil sie gar nicht von Abwesenheit von Humor sprechen würden.
Das wäre mir zu weit weg.
Ja.
Also
hätte
ich das Gefühl, der ist ausgesperrt oder so. Und das ist er ja nicht. Der ist ja, kann ja auch einen warmherzigen Humor haben und der sich dann kurz mal einschaltet oder nur über die Mimik rüberkommt, der gar nichts sagt, über die Gestik, der muss ja gar nichts sagen. Aber ich würde ihn, um Gottes Willen, ich würde ihn nicht als abwesend empfinden, weil dann würde von mir ein Teil fehlen. Und das wäre schade.
Aber der muss quasi nicht immer im Vordergrund sein, sozusagen vom Lauten. Man hat einen leisen, man hat einen humorvollen,
genau,
man hat einen sehr sachlichen Teamspieler, erstmal ohne andere Menschen. Und die sind mal präsenter oder mal zurückhaltender.
Genau. Ja. Mein Mann hat mich auch mal da war auch meiner Tagung dabei und hat mich erlebt und wie ich dann auch wirklich eben in den Humor gehe, wenn was daneben geht oder wenn was nicht gleich klappt oder wenn ich jemanden vorstelle und extrem eben auch da bin, präsent bin. Also ich sage, also du bist im Privaten oftmals ganz anders, du bist da viel ruhiger, du im Freundeskreis kann es mal sein, dass man mich überhaupt nicht sieht, nicht hört, ich bin einfach da. Und dann sage ich, ja, ich habe da eine andere Rolle, ich muss dann auch nicht gerade im Vordergrund stehen und bin dann auch ruhiger und habe dann vielleicht in dem Moment meine humorvolle, auch die hört einfach eben gelassen, genießt es einfach mal zu sagen, nee, lass mal die anderen, es ist alles gut. Und da schöpfe ich dann auch wieder für mich. Und das Schöne ist, dann hole ich den Beobachter raus und dann beobachtet man die Situation und hat vielleicht wieder Themen, wo man sagt, Mensch, das ist mir aufgefallen und das kann ich dann wieder im Seminar nutzen, um da wieder die Themen reinzubringen. Weil wenn man natürlich im Rampenlicht steht oder sehr präsent ist, kann man natürlich auch nicht in dem Maße beobachten, in dem Maße, wenn man ruhig hinsitzt. Das fällt mir auch auf. Also da mache ich klare Unterschiede, was mir aber auch dann gut tut. Und dieses Hin und Her, das glaube ich, ist auch ganz wichtig für die Selbsthygiene, ja, dass man das sieht. Jetzt ist mal wieder gut, setz dich hin und halt den Mund und genieße einfach.
Und auch aus dieser Rolle rauszukommen. Ja, das ist ja schon auch Trainerin oder Referentin sein, ist ja schon auch ein sehr energiereicher Beruf. Also mir macht das auch sehr Spaß, ähnlich wie Ihnen. Ja, ich gebe da auch gerne Energie rein. Aber ich finde ja, wenn man nicht mehr merkt, dass man dafür zu Hause oder im Freundeskreis oder auf einer gemeinsamen Reise, dass man jetzt gar nicht dafür zuständig ist. Ja, das ist so, ich komme als Trainerin nach Hause und die Klarheit, die ich im Seminar habe und dann zu sagen, nach dem Abendbrot, so, jetzt hat jeder 10 Minuten zur freien Verfügung, ja, und Schatz, dann treffen wir uns wieder im Bett und da hätte ich gerne nach 10 Minuten ein Ergebnis. Also so, wenn dieser Trainermodus, ja, ich finde immer, wenn man das nicht mehr merkt oder auch bei jedem Gespräch im Privatleben sofort in so eine Coaching, ungefragt in so eine Coaching-Rolle geht, wo ich dann manchmal auch zu Kollegen sage, du, ich möchte gerade gar nicht gecoacht werden, ich möchte einfach nur mal ganz ungefiltert und unreflektiert dir hier was vor die Füße rotzen, bis mein Freund hört, ertrag's einfach mal, ja. Da den Perspektivwechsel zu schaffen, finde ich, das hält uns sehr gesund in dem Beruf. Wenn man das nicht mehr schafft, dann finde ich das immer ein gefährliches Zeichen oder dann ist man zu
das
sehr.
Ist klasse, ich will auch mal nestern können.
Ja.
Genau. Wenn ich dann mit meinem Mann zusammensitze oder so, sage, jetzt bin ich mal nicht in meiner Rolle, jetzt lass mich einfach mal motzen, lästern, schlecht drauf sein.
Oder wenn man so im Zug sitzt, ja, und so neben einem so ein Pärchen so stundenlang aneinander vorbei redet und man eigentlich so denkt so, es wären 3 Tools, soll ich euch irgendwie helfen? Ihr redet aneinander, ich könnte euch 3 Tools geben, aber nein, ich habe keinen Auftrag, ich werde nicht bezahlt. Nein, ich amüsiere, also das ist dann auch so die berufsspezifische Komik, die jeder Beruf natürlich auch entwickelt, ja, die auch jede Führung, glaube ich, egal aus welchem Bereich sie kommt, egal ob aus Bank oder aus dem Baugewerbe, man entwickelt natürlich auch so einen Berufshumor, ja, so ein bisschen eine Berufsmacke.
Mein Mann hatte ich auch mal sonntags immer, wir haben dann Frühstückscoaching gesagt, weil es gab eben mal eine Zeit, wo mein Mann dann auch einen Veränderungsprozess durchgemacht hat und ich natürlich, wo ja viele Führungskräfte in dem Thema begleite, habe natürlich auch so meine Themen gehabt und dann hat er immer liebevoll gesagt, jetzt machen wir wieder Frühstückscoaching und das habe ich sehr gerne genommen, wieder Humor im Seminar, also auch da wieder das zu sagen, ja, sowas passiert mir auch oder dass ich mal rausplapper und Tipps gebe und im Seminar sagt, Leute, ihr solltet aber erstmal fragen. Aber dann nehme ich mich selbst und erzähle denen natürlich, dass es mir auch mal anders geht und dass es auch gut so ist und dass man das auch darf und das ist das Schöne. Also man kann dann, und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit auch so, Beruf und Privat da gar nicht mehr so trennen oder ich nutze auch gerne Geschichten aus dem Privaten, weil die dann einfach lustig sind und dann sage ich, jetzt klingeln bei meinem Mann sicher wieder die Ohren. Aber das ist gut so und es ist lustig.
Und als auch sofort eine Einladung, vorhin sagten Sie ja auch, dieses, dass man sich auch über das Material, was man trainiert, lustig macht, weil sich dann die Teilnehmer entscheiden dürfen. Ja, ich gebe ihnen quasi durch die humorvolle Variante nochmal die Möglichkeit, sich für den Lerninhalt zu entscheiden. Aber sie können sich das aussuchen. Also ich sage nicht, ihr müsst es so machen, sondern ich gebe einen Impuls zu einem Thema, dann nehme ich es nochmal auf die Schippe und diese Freiheit, sich entscheiden zu dürfen, die erlebe ich bei den Teilnehmern oder auch spezifisch bei den Führungskräften als Trainingsgruppe als unheimlich bereichernd. Ja, mein Mann sagt auch im Streit dann manchmal, zu mir so, wir sind gerade nicht im Coaching, ich bin gerade nicht dein Teilnehmer. Ja, und das, wenn das so ist, aber ich kläre es natürlich einfach nur so, wie ich es auch immer klären würde. Und dann, ja, das benutze ich auch manchmal im Seminar und sage, wenn Sie das Gefühl haben, dass ich gerade zu sehr in der Trainerrolle bin oder zu lange oder zu viel rede, ja, dann sagen Sie ruhig auch gerne, wir sind doch aber nicht im Training, ja, also ich bin doch aber nicht dein Teilnehmer. Also dieses Paradoxe erlebe ich auch als sehr erfrischend, ja, dass man immer wieder, wie Sie auch vorhin sagten, sich bereit ist, sich auch auf die Schippe zu nehmen, bei aller Ernsthaftigkeit, die man Planung, ne, oder Trainingszielen, Lernzielen, die man so mit im Gepäck hat. Ja,
ja, das stimmt.
Zum Thema Humor und Marketing, das hatte ich auch schon auf der letzten Führungskräftetagung, haben wir schon angefangen, uns damit zu beschäftigen. Die Sparkasse hat ja immer wieder auch Spots, die inzwischen auch stärker mit Humor arbeiten. Das erlebe ich aber auch bei allen. Tatsächlich, als ich vor 15 Jahren mein erstes Buch geschrieben hat, gab es null Humor im deutschen Marketing zumindest. Englischsprachiger Raum nochmal was anderes. Aber auch die Sparkasse mit einem sehr klassischen Marketing, die jetzt zunehmend, dieser kleine Spot, ne, wo das junge Ehepaar oder das junge Paar kommt zu den Eltern, zu seinen Schwiegereltern, und der Schwiegervater steht halt mit dem jungen Mann am Grill und sagt so, ah, Sie wollen also heiraten, meine Tochter heiraten. Ja, wovon wollen Sie denn leben? Und der junge Mann sagt, vom Dispo. Ja, und es gefriert so die Atmosphäre und es geht sofort in Krimi, wo er dann an einen Baum gebunden, bedroht wird von dem Schwiegervater. Und so, dann suchen Sie sich lieber einen richtigen Berater, ja, lassen Sie sich gut beraten. Diese lustigen Spots kriegen schon mehr Aufmerksamkeit. So im Schnitt, um mal eine Zahl zu nennen, kriegt die Sparkasse da 2.000 bis 4.000 Klicks, ja, was ich ja wirklich auch schon eine gute Aufmerksamkeit finde. Und den letzten, den Sie sehr spezifisch für Frauen und für Vorsorge, ne, dass Frauen auch zu wenig Rentenvorsorge oder im Schnitt weniger Geld kriegen. Und das ist ein sehr lustiger Spot, wo Frauen mit wirklich grauenvollen Ratgeberbüchern durch die Gegend laufen. Ne? Eine schwangere Frau, Gebären auf Geschäftsreise, oder eine Dame sitzt im Café neben einem älteren Herrn, Sugar Daddies angeln für Anfänger, und man ist so sofort so irritiert. Und der hat ja tatsächlich sage und schreibe 75.000 Klicks. Also der hat eine unglaubliche Aufmerksamkeit bekommen. Wenn Sie so auch Ihren Laden gut kennen, haben Sie das Gefühl, dass Humor da ernster genommen wird, auch im Marketing?
Ja, weil ich das Gefühl habe, es ist der kürzere Weg zum Kunden oder zum Klienten oder wie auch immer. Also es ist über das Lachen, für mich erreiche ich dadurch Menschen eher, es ist mal was anderes. Wir haben so viel Information, die wir verarbeiten müssen. Es ist extrem viel Informationsflut. Und dann braucht man was anderes, man arbeitet ja auch in den Bereich mal anders zu sein oder auch provokatives Coaching, also auch dazu anders zu sein, zu provozieren. Also man versucht, neue Wege zu gehen, und ich finde gerade auch im Sparkassen- und Girobereich, ein Beispiel, als ich noch in Baden-Württemberg war, da hatten wir dann auch so eine Einweihung von so einem Zweigstelle in einem Einkaufszentrum, und dann konnte man auch rausgehen, die Menschen ansprechen, und dann haben wir auch ganz lustige Ansprachen gemacht und so, und dann hat auch eine Kundin zu mir gesagt, sie findet es ja toll, das ist jetzt nicht mehr so angestaubt wie früher. Und da ist mir das auch so bewusst geworden, was haben wir eigentlich für ein Image. Und an dem Image arbeiten wir jetzt auch schon länger, dass wir sagen, natürlich sind wir, kann man bei uns sicher anlegen, natürlich sind wir eben für seriös an sich. Und das meine ich, Seriosität und Humor geht bei mir einen Weg. Und nur einfach mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und mal etwas zu überspitzen, um zu sagen, hier, da sind wir aber auch für euch da. Also da wirklich, und das sehe ich auch, also den Weg gehen wir auch. Wir sind seriös auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite können wir auch Humor.
Ja. Wir sind ja gestartet, ne, mit der Frage, inwiefern ist Humor ein Instrument für eine Führungskraft, für mich als Trainerin, als Referentin? Wie kann ich Humor in gegenüber einer Person im Coaching oder einer Gruppe einsetzen? Und für mich aber auch dieses Marketing, also auch der Wunsch, ein Image. Was ist unser Image? Wie wollen wir uns modernisieren? Wie wollen wir da auch in die heutige Zeit passen als Institution? Oder wie war unser Image früher? Wie ist es heute? Das ist ja auch ein Gesamtkonzept. Ja, es ist nicht nur ein Einzelinstrument gegenüber einer Person,
sondern wenn Sie sich überlegen, wie lange es das Thema gibt, wenn es ums Geld geht, Sparkasse. Ja. Es war mal in der Diskussion, will man das erneuern? Und dann haben natürlich alle abgeraten, alle nicht, aber es haben die meisten abgeraten, weil das ist das, was bleibt. Das ist das Beständige und das brauchen wir auch in der heutigen Zeit. Das hält uns ja, das sind die Wurzeln wie vom Baum. Das hält uns gut und dann brauchen wir eben dieses Neue. Und da fahren wir auch sehr, sehr gut, finde ich, mit dem Thema Humor. Ja. Und zu zeigen, wir sind auch hier zwar seriös, aber auf der anderen Seite können wir auch Zukunft, wir können auch Spaß, wir können auch Humor. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also da verändert sich dann schon unser Image und dadurch verändert sich natürlich auch die Führung und dadurch verändern sich natürlich auch die Beziehungen. Und das ist das Schöne dran.
Ja. Hat das auch Auswirkungen auf viele Bereiche, ne? Dann ist es nicht nur von einer sozusagen, nicht nur von einer Führungsperson, sondern dann wirkt sich das natürlich auf das gesamte Konzept aus oder das Marketing wirkt sich auf die Personalsuche, auf den Fachkräfte, auf die Fachkräftesuche aus, ja. Mutig zu sein, auszuprobieren, zu gucken, wie viel Übertreibung verträgt eben auch unser Image, unsere Institution von mir als Person, als Mitarbeiter, als Führungskraft.
Ich denke an die Werbung, fällt mir jetzt gerade ein, zum Beispiel von unserem Verbundpartner LBS mit dem Spießer. Ja, das kam ja irre an. Die haben ja eine Reihe gemacht, dann wirklich immer wieder das Thema Spießer in den Vordergrund gestellt. Und dann gab es natürlich Marketing. Es gab, wir haben zu Hause auch diesen Fußabtreter, da steht drauf Spießer.
Dass ich das als...
Das war ja auch so was ganz Typisches, also dass man sich bewusst wird, was vermarktet man, für was steht man und es dann aber übertreibt und ein bisschen ins Lächerliche zieht, aber dadurch natürlich auch wieder zeigt, wie wichtig es ist und wie, ja, wie viel Bestand es auch schon immer hat. Und das finde ich für so eine große Organisation, finde ich das auch toll, dass man sich da dann auch immer wieder mutig an solche Themen wagt. Und deswegen denke ich, ist es auch wichtig, natürlich in der Führung, im Leben, in dem Miteinander, dass man da einfach auch diesen Humor immer wieder wagt.
Ja. Und das wirkt sich ja dann letztendlich auch intern aus, ja, also auch Humor im Marketing nach extern zu denken, hat ja auch aber eine Konsequenz, wie ich schon sagte, auf die Personalsuche, aber natürlich auch, dass die Mitarbeiter sagen, wir haben tolle Produkte, wir dürfen aber auch über die lachen, wir dürfen uns auch mal lustig machen, wir dürfen schmunzeln. Und natürlich gibt es da Grenzen oder unterschiedliche, ne? Die BSR hat einen viel liebevolleren Humor als die BVG. Bei der BVG wird auch mehr diskutiert. Ist das so meins? Kann ich mich da identifizieren? Bin ich zu viel durch den Kakao gezogen? Also natürlich hat Humor Konsequenzen und auch darauf muss ich mich wieder einlassen als Unternehmen, zu sagen, ich kann das nicht immer kontrollieren. Dann gibt es auch Mitarbeiter, die das doof finden und es gibt Mitarbeiter, die das super finden. Aber es gibt ein Gespräch über unsere Produkte. Ja, genau das, was ich mit ganz logischen Veranstaltungen immer wieder auch versuche, eigene Produkte den Mitarbeitern dann wieder ins Herz zu legen und mit Humor schaffe ich dann eben auch eine Diskussion intern, ja, und dass wieder über Produkte geredet wird und man sagt, finde ich das super oder finde ich weniger super, ja. Ja, danke schön. Vielen für das tolle Eintauchen in ein Thema, was mir natürlich sehr am Herzen liegt, aber was ich bei Ihnen auch sehr präsent erlebe oder immer mit dabei. Ja,
sehr, sehr gerne. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, weil man sich dann doch wieder selbst reflektiert.
Wunderbar, genau.
Und was ich mit Führungskräften mache, habe ich jetzt mit mir selber auch wieder gemacht. Also mir bewusst werden, wie wichtig es mir doch ist. Und mir ist jetzt auch wirklich eine Sache aus dem Interview auch extrem hängen geblieben und das war, dass Humor so ein wichtiger Teil von mir ist. Das ist mir richtig, ich habe richtig gemerkt, ich will den nicht abwesend haben. Also von daher, hat Spaß gemacht.
Ein wichtiger Bestandteil. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Humorexpertin fragt Führung.
Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar.
Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.